Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipke und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, wie ihr hört, heute wieder mal als Solo unterwegs. Das hat damit zu tun, dass der liebe Dirk immer noch krankheitsbedingt abwesend ist und von dieser Stelle somit liebe Genesungswünsche in seine Richtung, falls er die Podcast-Folge heute hören sollte. Nichtsdestotrotz, ganz interessante Ereignisse in den letzten Tagen. Wir hatten ja in der letzten Woche sowohl als auch in dieser Woche eine verkürzte Handelswoche gehabt. Das hat natürlich damit zu tun gehabt, weil wir das Osterfest in Deutschland gefeiert haben und dadurch dann eben entsprechend der Freitag in der vergangenen Woche beziehungsweise der Montag in dieser Woche ja handelsfrei war. Was wir gesehen haben und was ich in der letzten Ausgabe ja bereits auch schon angedeutet hatte, waren Kursrücksetzer, Gewinnmitnahmen, die sich eingestellt haben, die mit dem Beginn des zweiten Quartals sowohl in den USA, also eigentlich ja dort sogar auch begonnen haben, als auch dann natürlich in den asiatischen Märkten bis rüber zu dem DAX-Handel zu erkennen waren. Wir haben jetzt den DAX aktuell heute am Freitag bei 18.100 Punkten und damit 400 Punkte von seinem bisherigen Höchstkursniveau entfernt. Das ist jetzt kein großer Beinbruch, das muss man ganz klar sagen. Also hier heißt es jetzt nicht, dass wir eine größere Trendumkehr zu erwarten haben. Es deutet aber an, dass die Investoren vorsichtiger werden. Also dass insbesondere jetzt im zweiten Quartal, wo naturgemäß weniger interessante Unternehmensdaten kommen, wo auch im Endeffekt dann die konjunkturelle Situation, die makroökonomische Ebene sich etwas gemäßigter darstellen wird, da natürlich den Investoren einfach auch die Impulse, die Kaufimpulse fehlen, um eben weiter beherzt bei zum Beispiel deutschen Aktien aus dem DAX 40 bereit zuzugreifen. Und was halt auch ganz spannend ist, wenn ihr euch mal die Verteilung der Gewinnerwerte im DAX genauer anschaut, dann werdet ihr sehen, dass lediglich eigentlich nur zwei der großen DAX-Werte, und zwar Siemens und SAP, maßgeblich für die Kursperformance im DAX im ersten Quartal verantwortlich waren. Das ist dann gut zu erkennen, wenn man sich zum Beispiel mal den SDAX oder den MDAX anguckt im ersten Quartal. Da ist nämlich auch ganz gut zu sehen, dass die mittelgroßen Unternehmen eigentlich die Kursrallye gar nicht in dieser Folge mitgemacht haben. Das heißt, wir sehen im Kleinen im DAX das, was wir bereits an der Wall Street, S&P 500 und im Nasdaq-Index im Großen gesehen haben, dass eben die großen 6 Technologiewerte aus den USA ja eigentlich die Marktperformance vom S&P 500 vollzogen haben. Wobei man sagen muss, beim S&P 500 haben sich dann auch so sukzessive in den letzten Monaten immer wieder auch viele Mischkonzerne mit in die Gewinnerliste eingereiht und haben durchaus dann eine Marktbreite ausgebildet, was ich im DAX so ein bisschen vermisst habe. Aber das ist zumindest mal eine Situation, die wir sehen. Das heißt also, was wir derzeit an Kursrücksetzern in den Börsen oder an den Börsen in den USA, in Asien und natürlich auch in Europa erleben, sind tatsächlich Konsolidierungserscheinungen. Also es ist noch keine Trendumkehr zu erwarten, es ist jetzt kein Bärmarkt oder ein Vorgreifen auf eine Rezession zu erwarten, sondern lediglich so eine Art Abkühlung, eine Konsolidierung, die sich zumindest mal zum Beginn des zweiten Quartals zeigen wird. Wie lange die tatsächlich Bestand haben wird, das muss sich natürlich zeigen. Ich denke, wir werden vielleicht nur 2, maximal 3 Wöchelchen darunter entsprechend leiden, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Kursrücksetzer eben bei den großen Werten sehen. Und danach wird dann natürlich wieder der Blick auf das zweite Quartal wesentlicher werden. Das heißt halt, die Marktteilnehmer schauen dann eben auch natürlich auf die potenziellen Entwicklungen im zweiten Quartal. Und da sieht das gar nicht so verkehrt aus, gerade für europäische Aktien. Die sind nämlich in diesem Jahr tatsächlich als Favoriten auserkoren worden. Hier wird jetzt wahrscheinlich der ein oder andere schon so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnisse haben aus den Jahren 21, 22 nach der Covid-19-Pandemie. Da hat man auch immer wieder auf Europa als großen Renaissance- und Recovery-Trade gesetzt. Das ist dann ausgeblieben, aber in diesem Jahr jetzt sozusagen mit 2- oder 3-jähriger Verzögerung sollte es doch dann endlich mal schaffen. Also erste Silberstreife oder Indikationen am Horizont gibt es tatsächlich aus China. Da stellt sich die Konjunktur zumindest mal so, dass wir anscheinend eine Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau sehen. Auch die Autoabsatzzahlen in China besser, als man erwartet hatte. Also von daher stehen zumindest mal die Signale gar nicht so verkehrt, aber man muss sich halt jetzt hier im zweiten Quartal auf den einen oder anderen ruppigen Handelstag nochmal einstellen und das wird leider nicht ausbleiben. Und ein Grund dafür war, und da bin ich auch schon beim zweiten Thema hier in Teil 1 von Come On, natürlich die US-Geldpolitik. Wir hatten gestern einige Aussagen von Notenbankgouverneuren gehört. Und unter anderem war da auch der Herr Kashkari dabei. Das ist ein neuer US-Notenbankgouverneur, der zwar noch nicht stimmberechtigt ist, der aber trotzdem seine Meinung natürlich zu der ganzen Situation sagen kann. Und er war eben der Meinung, sagen zu müssen, dass eben die aktuelle konjunkturelle Situation, wenn sie denn so bleibt und wenn auch die Inflation sich als so hartnäckig weiterhin zeigt wie derzeit, er überhaupt keine Tendenzen dafür sehen würde, das Zinsniveau groß verändern zu müssen. Und das hat natürlich den Marktteilnehmern gestern ordentlich Schlag verpasst. Das heißt, natürlich war es vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, es ist schon eine ungewöhnlich klare Aussage gewesen, auch komplett gegen den Strom der anderen Direktoren bzw. Gouverneure von dem Board, also den FOMC-Board von der amerikanischen Notenbank. Und das hat natürlich diese ungewohnte Offenheit dazu geführt, dass gerade die amerikanischen Börsen doch relativ massiv korrigiert haben, Technologiewerte vorneweg. Und man war ein bisschen überrascht, aber ich denke, man muss hier auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja gut, und man hat ja recht, im Endeffekt ist es ja so, dass die Geldpolitik ja nicht dafür da ist oder dafür betrieben wird, um eben die Aktien- und Finanzmärkte in die richtige Richtung zu schubsen, sondern sie wird natürlich betrieben, um entsprechend das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Inflation im Zaum zu halten. Und genau diese Balance, diese Waage wurde über einige Jahre hinweg vollkommen übersehen, beziehungsweise ist dann doch zu stark zu einseitig, zu lastig eben der Wirtschaftsförderung verlaufen, sodass natürlich dann die Inflation, die wir zuletzt gesehen haben, sicherlich auch ein Resultat aus dieser sehr, sehr lockeren, expansiven Geldpolitik der letzten 15 Jahre dann gewesen ist. Natürlich noch mit vielen anderen Aspekten, die da eine Rolle gespielt haben. Im Auslöser muss es ja geben, damit eben genau diese Risikocluster entstehen können und die sich dann halt irgendwann mal entladen, wie wir es dann eben im letzten 9 Monaten eben an der Inflationsseite gesehen haben. Und demzufolge ist hier natürlich manchmal so eine Situation, wo man den Eindruck haben könnte, dass die Märkte irgendwie eben mit dem der Hund oder andersrum der Schwanz mit dem Hund wedelt. Das heißt, die Marktteilnehmer der Meinung sind, dass die dann eben der amerikanischen Notenbank vorgeben können, wie sie es denn gerne hätten und davon auch ausgehen, dass die amerikanische Notenbank dann natürlich auch genauso agiert, wie die Investoren es gerne haben wollen. Und hier wird dann eben doch ab und zu mal der Knüppel einfach zwischen die Speichen gehalten von Seiten der Notenbank und ganz klar festgestellt und festgelegt, wer denn eigentlich das Sagen bei der Geldpolitik in den USA hat und wie im Endeffekt dann auch der Gaul zu laufen hat. Also das sind im Endeffekt ganz, ganz klare Positionierung, die wir derzeit sehen. Und ich denke, wie gesagt, man muss hier so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Man darf nicht vergessen, wir sind in dieses Jahr gekommen und da wurden durchaus Zinssenkungen von 1,5-2% angenommen. Die erste war damals für April avisiert gewesen. Wer diesen Podcast hört, kennt meine Meinung dazu. Ich habe damals schon ganz klar darauf hingewiesen, frühestens im Juni, Juli, also Mitte des Jahres und auch maximal, wenn es wirklich gut läuft, 75 bis 100 Basispunkte. Das war meine damalige Annahme. Da rücken wir auch momentan hin. Momentan sieht es sogar so aus, nach den letzten Erhebungen, die ich zum Beginn dieser Woche gesehen habe, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni auf von 63,8 auf 53,6% abgesunken und die absolute Zinssenkung, die tendiert momentan in Richtung 65 Basispunkte für dieses Jahr, also 10 Basispunkte weniger, 75 war die vorherige Maßnahme, aber man sieht schon, es geht in Trippelschritten runter und wer natürlich zum Beispiel auch Derivate Deep Dive auf den YouTube-Kanal von Comdirect guckt, der sieht und kennt die Meinung auch von zum Beispiel Morgan Stanley, die der Meinung sind, dass wir sowieso nur 3 Zinssenkungen in diesem Jahr sehen, 75 Basispunkte im Endeffekt dann eben auch natürlich nachvollziehbar sind und demzufolge ist das natürlich auch ein Szenario, womit eigentlich die Marktteilnehmer leben können, ob das jetzt hier 3 oder 4 Zinssenkungen wären, ob wir von 65 oder von mir aus auch 100 Basispunkten dann reden. Das sind da nur Auswüchse, die eigentlich vielleicht in der Nachkommastelle eine größere Rolle spielen, aber nicht in dieser Form, wie es eben derzeit von den Märkten gespielt wird. Und das zeigt eben auch, wie nervös natürlich die Marktteilnehmer sind und wie man hier ganz schnell auch über das Ziel hinausschießt. Also von daher, aus meiner Sicht heraus, die Aktion, die wir eben oder Reaktion, die wir eben aufgrund der Aussagen von den Notenbankern gesehen haben, dürften eigentlich eher Argumente für bereits schon lange anstehende Gewinnmitnahmen gewesen sein. Und ich glaube, dass viele Investoren einfach froh waren, mal den einen oder anderen Gewinn einzustreichen, den man eben im ersten Quartal ja durchaus erzielt hat, aber sich nicht getraut hat mitzunehmen, weil man einfach Angst hatte, Performance zu verpassen. Kommen wir mal zum DAX nochmal zurück. Da kann man so ein bisschen den Eindruck haben, vollkommen losgekoppelt von der Realwirtschaft. Wie geht das? Der DAX bei 18.500, die Konjunkturzahlen, die wir aus Deutschland haben, alles andere als ja, hoffnungsfroh derzeit, sondern eher gedämpfter Natur. Und das hat wirklich damit zu tun, weil man beides voneinander lösen muss. Das hört sich jetzt komisch an, aber der DAX repräsentiert schon lange nicht mehr die deutsche Wirtschaftslandschaft, sondern ist im Endeffekt davon geprägt, dass natürlich hier große Cluster drin sind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite starke Gewichtung eben im Bereich Automotive und Chemiewerte. Wir haben aber auch einige größere Technologieunternehmen. Und die waren es eben dann, wie eine Siemens und SAP, das hatte ich ja bei der ersten Frage von Teil 1 hier schon bereits gesagt, die natürlich großes Maß an der Kursperformance bisher hatten. Wir hatten auch Zalando, wir hatten Infineon, also die wenigen Technologiewerte, die aber eine relativ große Gewichtung haben. Die haben eben dafür gesorgt, dass der DAX eigentlich vollkommen losgelöst von der eigentlich realwirtschaftlichen Entwicklung diese Kursperformance vollzogen hat. Des Weiteren muss man eben sehen, dass der DAX an sich auch von der Marktkapitalisierung relativ gering ist. Der liegt irgendwas bei 1,2, 1,3 Billionen Euro. Und wenn ihr euch daran erinnert, dass Apple, Microsoft und die anderen großen Unternehmen, Nvidia, ebenfalls solche Marktkapitalisierung als Einzelunternehmen aufweist, dann habt ihr ein Gefühl dafür, wie groß der amerikanische Markt eigentlich zum Beispiel im Verhältnis zum DAX ist und wie einfach und wie relativ, ja, gering dann eben genau diese Kurssteigerungen sind, die wir zum Beispiel bei einer SAP oder bei einer Siemens sehen. Ich erinnere nochmal an den Tag zurück, als Nvidia eben 10% an Kurswert nach den Quartalszahlen zugelegt hat. Da hat dieses Unternehmen genauso viel an Kurswert zugelegt, wie die komplette SAP an Marktkapitalisierung aufweist. Und das eben nur mal so als Relation. Also von daher muss man hier auch ein bisschen sehen, dass natürlich die 18.500, die wir gesehen haben im DAX, eigentlich ja nur den technologischen Charakter repräsentieren. Und gar nicht mal so sehr wirklich die wirtschaftliche Situation. Also das ist so ein bisschen genau der Unterschied. Deswegen also die indikative Wirkung des DAXes im Verhältnis zur deutschen Realwirtschaft, die ist einfach nicht gegeben. Hier müsste man dann tendenziell eher in die zweite oder dritte Reihe reinschauen, da wo eben die mittelständischen Unternehmen sind oder eben im MDAX dann entsprechend natürlich die Unternehmen, die auch eine breitere Streuung, eine breitere Darstellung der Wirtschaft insgesamt haben und die dadurch repräsentativer sind. Damit bin ich auch schon durch mit Teil 1 und komme gleich zu Teil 2 mit den 5 meistgehandelten Unternehmen bei Comdirect und natürlich auch wieder den 5 Buzzwords. Ich denke, es ist ganz spannend, einen Grund mehr dran zu bleiben. Bis gleich, macht's gut, ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 2, ich bin Andreas Lipko und ich freue mich natürlich, dass ihr auch weiterhin durchgehalten habt und jetzt zu den Unternehmen kommen, die bei der Comdirect besonders stark nachgefragt sind. Und da ist das erste Unternehmen ein alter Bekannter, wer nämlich das Marktformat bzw. Marktupdate auf dem YouTube-Kanal von Comdirect gesehen hat in den letzten Wochen, der weiß, dass auch Canopy Growth unter anderem da schon mal bei war und dieses Unternehmen ist tatsächlich auch in dieser Woche eines der meistgehandelten Unternehmen und das kommt nicht ohne Grund. Seit dem 1. April 2024, und das ist kein April-Scherz, ist ja in Deutschland das Marihuana bzw. Cannabis eben legalisiert worden. Das heißt, es fällt nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz, sondern wird als verschreibungspflichtiges Medikament angesehen und damit ist sozusagen eine Entkriminalisierung vollzogen worden. Das heißt, der Weg eben für Cannabis, für die Legalisierung damit in Deutschland freigemacht worden. Das Gleiche ging dann eben im Endeffekt auch ansatzweise in den USA weiter. Da hat nämlich der oberste Gerichtshof in Florida einem Referendum über den Freizeitgebrauch von Marihuana freigegeben oder preisgegeben oder erlaubt, besser gesagt. Das heißt also, in Florida kann jetzt darüber abgestimmt werden, ob eben das Rauchen von Gras im Endeffekt dann legalisiert werden soll. Und hier seht ihr schon, also es gibt zumindest mal von der politischen Seite derzeit international viele, viele Bestrebungen dazu, dass eben der Gebrauch von Marihuana, von Cannabis legalisiert werden soll. In den USA ja ein sehr, sehr großer Markt, sehr wichtiger Markt für viele Cannabis-Unternehmen und ob es jetzt eine Tilray, ob es eben eine Aurora oder eben eine Canopy Growth ist, das sind alles Unternehmen, die natürlich ganz klar davon profitieren würden, wenn eben eine Legalisierung flächendeckend in den Staaten stattfinden würde. Jetzt Deutschland insgesamt Ist schon auch ein durchaus interessanter Markt natürlich für diese Unternehmen, auch gerade was der Bereich medizinisches Cannabis angeht. Und demzufolge haben natürlich jetzt die Unternehmen, die Aktien von den Unternehmen in den letzten Tagen doch sehr, sehr stark zugelegen können. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das natürlich eine politische Komponente hat. Das heißt, es kann sich auch sehr schnell drehen. Der Wind kann entsprechend anders sein, wenn eben neue Regierungen entsprechend in den Ländern an der Macht sind und dann eben natürlich auch der eine oder andere Lobbyist aus der einen oder anderen Ecke entsprechend wieder zuschlägt und dann eventuell Gesetze wieder, ja, rückläufig vielleicht nicht oder umkehren, aber zumindest mal wieder eingrenzen könnte, dann kann sich das ganze Bild natürlich wieder entsprechend auch umkehren. Aber bisher ist es so, dass es einige Analysen gibt, die ganz interessant sind, dass sich der Markt für Cannabis in dem Bereich medizinischen Cannabis und so ein bisschen auswirkend auch aus dem Bereich des Freizeitgenuss, also praktisch des Grasrauchens, bis zum Jahr 2031 auf 149 Milliarden Dollar auswachsen kann, was ganz spannend ist, weil aus Erhebungen 10 Jahre zuvor, also sprich aus dem Jahr 2021, da war der Marktwert im Gegensatz bei 25,7 Milliarden, also eine durchaus fast, was kann man sagen, Versechsfachung bzw. Verfünffachung des Potenzials. Und demzufolge kann man natürlich schon auch nachvollziehen, warum die Aktien demzufolge so gut und so stark reagiert haben. Das heißt also, durchaus interessante Chance, aber man muss halt diese politische Komponente ganz einfach noch mit im Hinterkopf behalten, weil, wie gesagt, hier noch alles sehr, sehr fragil ist und es nicht unbedingt ausgemachte Sache ist, dass dieser Trend auch weiterhin Bestand haben wird und dass die Unternehmen davon dann eben auch in dieser Form wirklich so massiv profitieren werden. Also von daher hier eine sehr starke politische Komponente mit drin. Demzufolge sollte man die Aktien aus dem Bereich immer noch als sehr, sehr hochspekulativ betrachten. Durchaus interessant als Depotbeimischung. Ich nenne die dann immer Hop- oder Top-Positionen. Wenn man die eben kauft, liegen lässt und einfach 10 Jahre wartet, dann kann es eben sein, dass sie sich wirklich vervielfachen. Es kann aber natürlich auch sein, dass das Unternehmen dann entsprechend aus vielerlei Gründen heraus nichts mehr wert ist und vielleicht in die Insolvenz gegangen ist oder halt entsprechend nicht mehr auf dem Kurszettel vorhanden ist. Also so ist die derzeitige Situation schlecht abzuschätzen, aber durchaus mal einen Blick wert und auf jeden Fall beobachtenswert. Das heißt, das Thema wird uns wahrscheinlich hier in dem Podcast nochmal das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Das zweite Unternehmen sind die Aktien von Linde, auch ganz spannend. Die hatten ja vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen Zahlen vorgelegt, die sahen natürlich wieder gut aus. Linde, ja ehemaliger Schwergewicht im DAX, hat ja damals den DAX verlassen und das Listing an der New York Stock Exchange massiv vorangetrieben, um eben dort sozusagen nicht gebunden zu sein. Hier war ja das Cap, war sozusagen der Deckel drauf bei 10% Market Cap von im Endeffekt den DAX-Zugehörigkeit. Und das ist ja in den USA jetzt anders. Das heißt also, dort ist es so, dass die Aktien als amerikanisches Unternehmen entsprechend keine Limitierung haben. Und ja, seitdem auch weiterhin gut performt haben. Im vierten Quartal 2023 lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei $3,59. Hier hat ein Analyst mit $3,46 gerechnet, also ein glatter Übertreffer. Dann Umsatz lag bei 8,3 Milliarden. Hierbei waren eben 8,07 Milliarden erwartet worden, also 230 Millionen US-Dollar höherer Umsatz, eben als die Analysten zuvor berechnet haben. Und am Ende des Quartals waren 2,73 Milliarden US-Dollar Geld in der Kasse. Aber hier hatten eben Analysten mit 2,94 Milliarden gerechnet. Das heißt also 210 Millionen mehr, was sicherlich damit zu tun haben dürfte, dass zwar der Umsatz gestiegen ist, dass entsprechend auch Gewinn ausgewiesen wurde, aber dass natürlich entsprechend auch mehr Kosten im Nachgang eben fällig gewesen sind, die dann eben von dem erzielten Gewinn im Endeffekt dann abgezogen werden mussten, sodass dann natürlich sich entsprechend die Situation auf der Cash-Seite etwas anders dargestellt haben. Im ersten Quartal soll der bereinigte Gewinn um weitere 5-8% wachsen auf $3,58 bis $3,68, also ungefähr in der Range vom letzten Quartal 2023. Im Gesamtjahr soll der Gewinn bei Linde sogar zwischen 7-10% auf $15,25 bis $15,65 anwachsen. Und damit liegt man also eher am oberen Ende der Erwartungsrange der Analysten, die im Schnitt ungefähr mit $15,40 gerechnet haben. Und zumindest mal hier sind die Hausaufgaben gemacht worden. Also das heißt also, man sieht, bei Linde läuft es weiter. Freuen durften die Aktionären auch, dass man ein Aktienrückkaufprogramm gestartet bzw. weiter fortführt über 17 Milliarden US-Dollar, die man eben dafür nutzen will, um eben eigene Aktien zurückzukaufen und Es soll eine Quartalsdividende gezahlt werden von 1,27,5 US-Dollar Cent, also 1,275 US-Dollar pro Aktie im Quartal. Und auch das natürlich im Endeffekt interessant, wobei man natürlich bei der Linde-Aktie eher tendenziell auf die Kursgewinne bzw. die gute Positionierung im internationalen Gasgeschäft einfach abzielt und davon ja dann als Aktionär auch oder darauf als Aktionär eigentlich auch spekuliert. Also von daher, die Linde-Aktien ja eigentlich auch immer unter den top gehandelten Werten beikommen direkt. Also das heißt, viele Kunden bei uns sind einfach ganz, ganz klare Fans und kaufen bei den Aktien regelmäßig anscheinend dazu. Demzufolge die Aktien also auch in dieser Woche auch bei den Top 10 zu finden oder bei den Top 5. Das nächste Unternehmen, die AMD, hier ist natürlich klar, die KI-Manie ging weiter, beziehungsweise hatte dann jetzt in dieser Woche ein kleines Ende gefunden, dadurch, dass die Aktien eben durch die Aussagen von Herrn Kashkari entsprechend um 7% eben rückläufig waren. Also hier sind natürlich gerade die großen Tech-Werte dann in den Börsenkeller geschickt worden. Die Situation bei AMD, ganz interessant, man geht eigentlich nicht direkt in die Fußstapfen von Nvidia und baut eben Chips für Rechenzentren, sondern man hat sich hier mit der Chip-Generation Ryzen 8000 Serie eher darauf fokussiert, dass man gerade im Bereich der Entwickler und Anwender geht. Das heißt also, man geht nicht 100% den gleichen Weg wie Nvidia, sondern man geht einen anderen. Das zeigt eben genau das auf, was Nvidia ja auch schon in den letzten Quartal oder bei den letzten Quartalsberichten ganz klar gesagt hat. Das heißt, die KI-Anwendung, der KI-Markt geht jetzt in die Breite. Das Wichtigste bei diesen Large Language Models oder LLMs ist natürlich, dass man eben unheimlich viel Rechenleistung braucht. Das heißt, es geht darum, dass man eben Rechenzentren, große Serverfarmen mit entsprechender Rechenpower ausstattet. Die müssen schnell rechnen, die müssen entsprechend große Kapazitäten haben, um die Aufgaben eben entsprechend absolvieren zu können, die eben gestellt werden. Und dafür braucht man natürlich große, große entsprechende Lösungen, die eben in diesen Rechenzentren verbaut werden. Damit ist im Endeffekt auch klar, warum sich dann Nvidia vor einiger Zeit so stark im Bereich des Rechenzentren-Dienstleistungsgebiets positioniert hat. Und AMD geht jetzt eben sozusagen einen Schritt weiter und will im Endeffekt hier eher direkt an die Einzelanwender rangehen. Das heißt also nicht in den Bereich der Rechenzentren ran, sondern will eben wirklich dann den Entwicklern und den Anwendern die Möglichkeit geben, eben durch die Chip-Serien, die eben hergestellt werden, die Rechenleistung eben dezidiert auf den einen Halbleiter für eine bestimmte Applikation, Electronic Device entsprechend anwenden zu können, um dort eben dann lokal sozusagen auf diesen Geräten entsprechend KI-Anwendungen laufen zu lassen, die natürlich dann nicht die große Power haben, wie diese riesig großen Rechenzentren, die ja dann auch über Cloud-Lösungen laufen, sondern im Endeffekt dann tendenziell in den einzelnen Electronic Devices. Muss ich zeigen, ob das so funktioniert, vor allen Dingen auch in dieser Schnelligkeit, ob sozusagen der Markt jetzt schon dafür bereit ist, diese Anwendung in dieser Form durchzusetzen und auszuführen, ist sicherlich ganz spannend, sollte man beobachten. Aber auf jeden Fall AMD weiterhin unter den meistgesuchten Werten bei unseren Kunden und tendenziell auch weiterhin eher auf der Kaufseite. Das nächste Unternehmen sind die Rheinmetall, auch hier natürlich tendenziell Käufe. Das Ganze hat sich ja so ein bisschen wie eine Art Freifahrtschein entwickelt. Wenn man sich die politische Situation in Europa ansieht, dann sieht man, dass immer mehr NATO-Länder eben hier zu höheren Rüstungsausgaben neigen. Ob jetzt zuletzt der Großauftrag aus Spanien, der bis Ende 2025 insgesamt 104.000 Mörsergranaten von Rheinmetall bestellt hat, oder eben natürlich auch andere Länder, die dann entsprechend bestimmte prozentuale Anteile an dem Bruttoinlandsprodukt in entsprechenden Wehretats eben umleiten müssen, weil hier natürlich die Frage ist, ob sich die USA aus dem NATO-Verbund im Endeffekt rausziehen und dann die europäischen Staaten alleine dastehen, und davon profitieren momentan die Rüstungskonzerne. Das heißt also, Rheinmetall ist hier sozusagen so eine Art eierlegende Wollmilchsau geworden, wenn man es so will. Das heißt, die Analysten rennen nur noch hinterher und versuchen, die Kursziele irgendwie anzupassen, weil einfach hier eine enorme Geldflut momentan in den Rüstungssektor reinläuft. Das ist jetzt natürlich, ob man es gut findet oder nicht, eine klassische Zyklik, die sich immer wieder zeigt, und zwar nicht eine Jahreszyklik, sondern eine Jahrzehntzyklik, die also immer wieder natürlich mit den Tendenzen, die sich in der internationalen oder in der Geopolitik insgesamt zeigen, gut erkennbar sind. Man hat also immer wieder Phasen, und wo eben jahrelang da sozusagen so eine Art ja kalter Krieg oder beziehungsweise entsprechend hohe Militärausgaben einfach vorherrschen, und man hat dann eben auch Jahre, wo entsprechend diese Rüstungsausgaben rückläufiger Natur sind. Momentan sind wir also eher leider in einer Phase, wo natürlich wieder mehr Rüstungsausgaben getätigt werden. Und da profitieren natürlich deutsche Unternehmen wie Rheinmetall oder eben auch Hensoldt und andere Unternehmen aus dem Bereich, Leonardo und wie die nicht alle heißen, die dann entsprechend natürlich volle Auftragsbücher haben und wo die Aktienkurse derzeit eigentlich nur eine Richtung können. So sieht es halt auch bei Rheinmetall aus. Und demzufolge sind die Aktien natürlich auch immer wieder sehr, sehr stark nachgefragt und eben natürlich auch eines der DAX-Schwergewichte derzeit zumindest mal in Europa. Gucken wir mal auf das nächste Unternehmen, die Siemens Energy. So ein alter Bekannter, lange Zeit eher als so ein kleiner spekulativer Trading-Vehikel zu sehen gewesen. Das scheint sich aber derzeit so ein bisschen zu beruhigen. Immer mehr Analysten fangen auch an, hier ruhige und eher mäßigere Worte zu finden. So gab es also auch in dieser Woche einige Upgrades für das Unternehmen. Man hat darauf hingewiesen, dass sich die insgesamte Situation in den Sektor Windenergie entsprechend beruhigt, dass man eben hier so ein bisschen die Talsohle der Branchenkonjunktur durchschritten hat. Das heißt also natürlich auch für Gamesa und für die entsprechenden Geschäfte eben von Siemens Energy derzeit sich eine Beruhigung abzuzeichnen scheint. Dass natürlich auch die absehbaren in geringeren Zinsen wieder für eine Bautätigkeit oder eine zunehmende Bautätigkeit im Bereich der Windkrafträder eben dann spricht, dass natürlich auch die jetzt derzeit eingepreisten geringeren Strompreise im Verhältnis von vor einem Jahr derzeit ja auch dann größtenteils eingepreist sind. Das heißt, die Basiseffekte kommen aus den Märkten raus. Das heißt, die rückläufigen Projekte oder beziehungsweise Projektierungen dürften damit auch so langsam zum Ende kommen, sodass also jetzt auch wieder damit gerechnet werden kann, dass das Ganze wieder mehr Dynamik bekommt. Also eine ganz spannende Entwicklung, die man bei Siemens Energy sieht. Das heißt also damals die stürmischen Zeiten zumindest mal absehbar jetzt erstmal vorbei, sodass man also jetzt sieht, hier viele Analysten werden wieder etwas bullischer. Jetzt muss man natürlich sehen, ob bei der nächsten Zahlenvorlage sich das Ganze auch nochmal bestätigt, aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, wie man eben auch hier sieht, dass eben solche Papiere, die dann mal sozusagen vom Gipfelstürmer zum Kellerkind avanciert sind, auch mal ganz schnell wieder zurückgehen können in Richtung Gipfelstürmer. Und so sieht zumindest mal bei der Siemens Energy aus, also eine ganz spannende Ausgangssituation derzeit. Und demzufolge das natürlich auch entsprechend umgesetzt von den Kunden, der kommt direkt. Kommen wir jetzt zur Buzzwords-Kategorie und da ist als erstes DNA bzw. Unternehmens-DNA auch wieder ein Wort, das man sehr, sehr häufig liest. Und damit ist die Gesamtheit aller bereits geltenden Regeln und Normen in einem Unternehmen bezeichnet oder wird damit bezeichnet oder ist damit gemeint, die häufig dann eben diese Unternehmens-DNA darstellen. Also auch immer wieder häufig in der Wirtschaftspresse zu sehen, dass eben eine Unternehmens-DNA von Alphabet oder von Meta eben anders ist als entsprechend dann bei zum Beispiel der Deutschen Bank oder eben anderen Instituten oder auch natürlich entsprechend anderen Ländern. Und demzufolge, das ist Buzzword ganz spannend. Das nächste Buzzword ist Storytelling. Der Begriff Storytelling wird gerne im Employer-Branding-Bereich benutzt. Und das Prinzip dahinter ist, dass eben Geschichten erzählt werden von Mitarbeitern. Und man lässt eben auch diese Mitarbeiter zu Wort kommen, um sozusagen eine Emotionalisierung vorzunehmen. Also Storytelling insgesamt ist eben eine Praxis, wo man eben dann realitätsnah und sogar auch die Protagonisten eben aus den Bereichen entsprechend nimmt, um eben bestimmte Botschaften zu transportieren und damit eine Marke oder ein Brand emotional aufzuladen. Also auch ganz spannend, läuft dann auch des Öfteren über den Weg, kennt man vielleicht auch so teilweise aus der Politik oder eben auch aus der Wirtschaft natürlich, wo solche Verfahren und solche Methodiken eben entsprechend benutzt werden. Das nächste Der Wort ist Influexit, den fand ich ganz spannend, bezeichnet den Vorgang, wenn ein Influencer kein Influencer mehr sein will, der sozusagen dann so ein bisschen den Brexit macht. Daher kommt das Ganze auch, das heißt also, ein Influencer verabschiedet sich von seinem Influencer-Dasein, weil er es nicht mehr machen will. Da gab es mehrere Phasen in der Vergangenheit, wo eben in einzelnen Bereichen, ob es jetzt in TikTok, YouTube oder entsprechend Instagram, dann eben irgendwelche Influencer, irgendwelche Protagonisten eben der Meinung waren, das nicht mehr machen zu wollen und sich dann sozusagen von ihrem Dasein als Influencer verabschiedet haben. Da gibt es einige bekanntere Beispiele aus dem Fitnessbereich zum Beispiel, aber es gibt halt auch viele Finanzinfluencer oder eben andere, die dann eben irgendwann ihren Abschied feiern und sagen, sie wollen nicht mehr. Das nächste Wort ist Zoomable und das ist auch ganz spannend. Das ist nämlich sowohl eine App als auch eine Möglichkeit, Bilder, die eine sehr hohe Auflösung haben, entsprechend zu benutzen. Das heißt, das kennt ihr vielleicht, manchmal ist es so, wenn ihr Bilder im Internet oder dergleichen oder bei Präsentationen seht und man zoomt so ein bisschen rein, dann sieht man nichts mehr außer irgendwelche Bildpixel, die nicht mehr erkennbar sind. Es gibt aber auch Bilder, bei denen kann man richtig, richtig tief reinzoomen. Die haben also eine sehr, sehr hohe Auflösung. Und das ist auch so ein Trend gewesen, natürlich gerade aus der Digitalisierung, aus den Homeoffice-Aktivitäten, dass man einfach die Möglichkeit gibt, hier noch wesentlich tiefer, wesentlich größere Auflösungen entsprechend zu nutzen, damit man dann natürlich bei Präsentationen, zum Beispiel über ein Bild, einfach eine bessere, größere Story erzählen kann und entsprechend dann eben dieser Buzzword Zoomable vielleicht dem einen oder anderen mal über den Weg gelaufen ist. Last but not least, das Wort Doomscrolling, das fand ich ganz interessant. Das war mir in dieser Form auch noch gar nicht so bekannt. Ich habe das zwar ab und zu mal gelesen oder beziehungsweise mitbekommen, aber mir war die Intention eigentlich gar nicht so klar dahinter. Das kommt zusätzlich zusammen aus den englischen Wörtern Doom und Scrollen. Das heißt also Doom für entsprechend Untergang oder Verderben und Scrollen für entsprechend Verschieben des Bildschirms. Und gemeint ist damit, dass man sozusagen nicht nur im positiven Sinne, sondern auch eben im negativen Sinne so ein bisschen gefangen wird von den Algorithmen der Social-Media-Kanäle beziehungsweise Unternehmen. Das heißt, wenn die dann eben merken, dass man zum Beispiel eine negative Nachricht gelesen hat, dann bieten die einen die nächste negative Nachricht an und dann noch eine und noch eine und noch eine, dann kommt man eben in so einem Doomscrolling-Modus rein, wo man also sozusagen nur noch negative Nachrichten von den entsprechenden Social-Media-Kanälen vorgelegt bekommt, weil die eben der Meinung sind, also die werten das ja nicht an sich, sondern die sehen eben, okay, da interessiert sich jemand, ich sag jetzt mal, für einen Flugzeugabsturz und dann werden also jegliche Nachrichten zu Flugzeugabstürzen, die irgendwie da und erreichbar sind, an diesen User weitergereicht, sodass der dann sozusagen in diesem Doom-Scrolling-Effekt drin ist. Also sehr, sehr interessant. Vielleicht sollte man da auch so mal ein bisschen drauf achten. Nicht wirklich so nehmen, dass die das mit Absicht machen, sondern eher so zu sehen, als das total wertlos betrachtet wird von den Unternehmen. Da sollte man natürlich auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das heißt, die Welt ist nicht immer unbedingt so schlecht, wie man es vielleicht annimmt, sondern das hängt vielleicht damit zusammen, dass man einfach in so einer Bubble, in seinem eigenen Bias da drin hängt und das eben sozusagen in Form des Doomscrollings dann eben auch gesehen werden kann. Das war es soweit von mir jetzt in Teil 2. Jetzt komme ich gleich zu Teil 3. Dann gibt es die Wochenübersicht für die nächste Woche, worauf ihr achten könnt, wenn ihr eben an den Börsen aktiv seid. Das heißt also makro- und mikroökonomische Daten, welche eben beachtenswert sind. Und ja, ich freue mich. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen Teil 3. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid in Teil 3 und zwar jetzt in den Terminen, in der Terminsektion. Und da geht es dann auch schon am Montag gleich los. Da gibt es nämlich einige interessante Daten aus China und das spielt insofern eine Rolle, weil ihr ja vielleicht noch aus Teil 1 im Kopf habt oder in Erinnerung habt, dass eben viele auf eine Konjunkturerholung in Europa setzen und demzufolge diese natürlich nur dann erfolgen kann, wenn entsprechend auch die chinesische Konjunktur gut performt, weil eben viele exportorientierte Unternehmen natürlich ihre Waren und Dienstleistungen in Richtung China entsprechend ausliefern, exportieren und demzufolge am Montag dann also Zahlen zum Beispiel zu den Importen und Exporten. Das ergibt dann die Handelsbilanz für China. Wir bekommen aber auch die Leistungsbilanz aus Japan und für Deutschland die Industrieproduktion, die natürlich in dem Gesamtkontext dann ganz spannend ist. Das heißt also hier Montag auf den ersten Blick eher unscheinbare Zahlen, die man dann aber, wenn man die zusammennimmt, natürlich ganz spannend sind. Auch die Handelsbilanz von Deutschland wird am Montag ebenfalls bekannt gegeben, sodass man also hier sieht, wie sozusagen die Handelsbeziehungen zu den einzelnen Ländern sich dargestellt hat und was das natürlich insgesamt dann für die Unternehmen in Europa auch entsprechend natürlich bedeuten kann und natürlich auch für die Wirtschaftsentwicklung in China. Am Dienstag wird es ein bisschen ruhiger, da bekommen wir dann nur aus Japan Durchschnittsverdienst. Am Mittwoch dann nochmal Zahlen aus China und zwar Preisdaten, Verbraucherpreisindex und Erzeugerpreisindex. Dürfte ganz spannend sein. Stichwort Deflation in China, ja komplett andere Entwicklung als in den anderen westlichen Industrienationen. Hier haben wir mit der Inflation zu kämpfen, in China eher Gefahr einer Deflation. Weil die Konjunktur nicht so gut läuft, sind natürlich viele Unternehmen dazu hingerissen, dass sie einfach ihre Preise für die Waren und Dienstleistungen gesenkt haben, um sie eben entsprechend an den Konsumenten zu bringen und das sind eben per se deflationäre Tendenzen, die sich dahingehend abzeichnen können. Am Donnerstag geht es dann weiter. Wir bekommen aus den USA die Erzeugerpreise und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind natürlich spannend, gerade in Bezug auf heute. Da haben wir die offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA gesehen, beziehungsweise die neu geschaffenen Stellen, die sind wesentlich besser ausgefallen als viele Marktteilnehmer gedacht hatten, gerade nach den eher schwächeren Zahlen aus den letzten Tagen, war das natürlich eine satte Überraschung. Das heißt, hier schwinden immer mehr die Zinssenkungshoffnung, obwohl ich persönlich nicht wirklich glaube, dass die Fed sich von diesen Zahlen so dermaßen einschüchtern lässt, in Anführungsstrichen, oder beeindrucken lässt, dass man wirklich dann massiv von der entsprechenden Politik Abstand nimmt, sondern man wird natürlich schauen, wie sich die Gesamtwirtschaftsentwicklung in den USA darstellt. Last but not least, dann am Freitag in der kommenden Woche harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland, der ganz spannend ist, um eben zu sehen, wie die Inflationsentwicklung hier sich in Deutschland darstellt. Dann wird die Bank of Korea entsprechend tagen und ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Und aus den USA kommt eben das Verbrauchervertrauen um 16 Uhr. Also das zumindest mal im ersten Schritt von der makroökonomischen Seite. Natürlich werden auch einige Unternehmen in der kommenden Woche ihre Bücher erneut öffnen. Nach dem Spiel ist ja bekanntlich vor dem Spiel. So wird also am 10.04., sprich nächste Woche Mittwoch, Barry Callebaut, eine Schweizer Unternehmung, eine Schokoladenunternehmen aus der Schweiz, die Bücher öffnen. Wir bekommen von Delta Airlines ebenfalls am 10. Zahlen. Wir bekommen von der Bauer AG am 11. Zahlen, wir bekommen Fast Retailing, das ist die Muttergesellschaft von Uniqlo, die am 11. ihre Zahlen vorlegen wird, also aus Japan. Fastenal, Gerresheimer, Gesco am 11., Manns, ganz interessant, Mutares ebenfalls am 11., dann am 12. kommen bekanntlich die Finanzunternehmen aus den USA, BlackRock, Citigroup, JP Morgan, öffnen den Zahlenreigen dann, also ihr merkt schon, das Ganze geht dann wieder von vorne los. State Street, Subaru aus Japan wird am Donnerstag die Zahlen vorlegen und Wells Fargo ebenfalls. Und am kommenden Montag dann schon mal der richtig weite Vorausschau, geht es dann weiter mit Charles Schwab und so weiter und so fort. Also es beginnt sozusagen wieder so etwas interessanter zu werden. Die ganze Betrachtungsweise schiebt sich dann eher in Richtung mikroökonomische Konjunkturentwicklung. Das heißt, Indikationen, die wir daraus kriegen, makroökonomisch wird natürlich die Konjunkturentwicklung weiter interessant sein. Die Blickrichtung wird aber aus meiner Sicht daraus weg von den Zinsentwicklung, Zinspolitik der US-Fed entsprechend sich ablenken und dahingehend also dann dieses am Montag das Konglomerat oder beziehungsweise das Konvolut, ja besser gesagt, aus entsprechenden Zahlen aus China und Deutschland im Gesamtkontext zu sehen. Sicherlich nicht ganz unspannend, vielleicht für den einen oder anderen doch nicht so richtig interessant, dann halt am Donnerstag auf die Finanzwerte in den USA schauen, die werden nämlich dann ihre Bücher öffnen und dann geht sozusagen der ganze Salat wieder von vorne los. Das war es soweit von mir. Ich bedanke mich, dass ihr mir heute auch mal wieder zugehört habt und mir die Treue haltet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Hier in Hamburg soll es ja zumindest am Samstag mal etwas schöner werden, obwohl schön in Hamburg ja relativ ist. Das bedeutet, wenn sozusagen 100% Luftfeuchtigkeit ist und es nur nieselt, dann ist das ja bereits schon schönes Wetter. Da musste ich mich ja doch ganz schön neu drauf einstellen. Aber ich hoffe, ihr seid in anderen Gefilden, wo dann eben auch ein blauer Himmel zu sehen ist und entsprechend die Temperaturen jenseits der 25 Grad sind. Das soweit von mir. Lasst die Börse Börse sein, genießt eure Zeit und am Montag geht es ja dann weiter, beziehungsweise in der kommenden Woche bin ich dann natürlich wieder mit dem Common Börsen Podcast für euch da. Alles Gute, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.